Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick. Wenn deine Beine hören niemals auf. Buenos dias oder bon dia zu einer weiteren Spanien-Folge. Rick Zabel ist mir wieder übers Telefon von Mallorca zugeschaltet. Ich sitze immer noch im Girona und ich schaue nicht nur in Ricks besonnenbrilltes Gesicht, sondern in einen strahlend blauen Himmel.
Hallihallo.
Hallo Rick Zabel.
Ich habe noch ein bisschen vollen Mund, weil ich gerade noch ein bisschen snacke. Ich bin gerade vom Training gekommen, sitze in der mallorquinischen Sonne und es ist wunderschönes Wetter. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier auf Mallorca, die aber leider zu Ende gehen wird, weil wir morgen wieder nach Hause fliegen. Nach Köln, da schneit's. Damit, da wären wir auch wieder beim Wetter.
Ins verschneite Köln. Ja, du siehst aber tatsächlich auch eher nach Skiurlaub aus, weil du einfach, du hast so ein bisschen diesen DJ Ötzi-Look, bist mit einer dicken Jacke eingepackt und das sieht einfach so aus, als würdest du gerade so einen Kaiserschmarrn im Skigebiet.
Das liegt daran, dass ich gerade geduscht habe und meine Haare noch nass sind. Und falls es dir nicht entgangen ist, habe ich ja eine wallende Mähne. Und da muss man immer aufpassen, dass, man sich nicht erkältet. Und ich schätze auch, dass ich ungefähr in 7 Minuten meine Softshelljacke ausziehen muss, weil es zu warm wird in der Sonne. Aber ja, jetzt ist es nicht windig, da kann man nochmal sich schön die Sonne genießen. Aber da ziehe ich auch gerne meine Pudelmütze und eine Jacke an.
Alle, die jetzt gerade vor Neid erblassen, weil sie im kalten Deutschland sitzen und Rick von der Wärme erzählen hören, wir können aber sagen, sowohl dein Aufenthalt als auch mein Aufenthalt neigt sich dem Ende entgegen. Du reist morgen nach Hause, ich reise übermorgen nach Hause. Und dann dürfen wir uns auch wieder dem deutschen Winter hingeben.
Ganz genau.
Damit haben wir, glaube ich, auch genug über das Wetter gesprochen. Was macht's?
So, jetzt habe ich auch aufgegessen. Jetzt bin ich voll am Start.
Sehr gut. Wie war denn dein Training bisher? Du bist ja tatsächlich zum Trainingslager da. Ich bin ja nur zu so einem Möchtegern-Trainingslager hier.
Ja, alles super hier, muss ich sagen. Also die Zeit ist wirklich verflogen, um vielleicht auch mal so ein paar Training-Insights zu geben, weil es passt eigentlich gut. Ich glaube, wir haben letztes Mal am ersten Tag oder zweiten Tag vom Trainingslager oder von Spanien-Aufenthalt aufgenommen und jetzt wieder am Ende. Ich hatte 9 Trainingstage und ich verbringe 9 volle Tage hier auf Mallorca und ich hatte einen Viererblock, einen Ruhetag und nochmal einen Viererblock. Ja, genau so war das. Das heißt, nur einen Ruhetag gehabt und 8 Trainingstage. Und ich muss sagen, die verliefen sehr gut. Gestern war es einmal bewölkt und grau, aber sonst kann ich mich wirklich nicht beklagen. Es war wirklich einfach krass gutes Wetter. Ich kann mich selten erinnern, dass ich mal im Ende November, Anfang Dezember so gutes Wetter hatte. Also ich konnte sogar 2 Tage nur mit einer kurzen Hose und Trikot fahren. Da waren es so um die 20 Grad. Es war schon sehr krass, gerade wenn man dann halt die Verhältnisse nach Deutschland hat. Und ich bin auch immer wieder einfach verblüfft, wie viel einfacher man dann doch die Kilometer und Stunden hier im Süden runterreist. Und ich denke mir dann so, ja, es macht eigentlich schon wenig Sinn, als Radprofi in Köln zu wohnen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich schon auch ein bisschen dumm.
ich hab ungefähr das Ähnliche gedacht. Also erstmal, wie viele Stunden hast du denn runtergerissen?
Ganz genau weiß ich es gar nicht genau. Also ich kann sagen, ich glaube, ich bin im ersten Block hatte ich, glaube ich, 3,5, 5, 2,5 und 4,5. Dann eine Stunde Ruhetag und dann jetzt hatte ich 5, 5, also 2 mal 5 Stunden und 2 mal 4 Stunden. Aber wie viel das insgesamt sind, keine Ahnung. Ich bin aber tendenziell immer ein bisschen mehr gefahren, als mein Trainer draufgeschrieben hat, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und da können wir ja bei dir gleich auch nochmal zu kommen. Du hattest ja auch immer mal coole Gesellschaft beim Radfahren. Und genauso war es bei mir auch. Also die ersten paar Tage, wo ich hingekommen bin, war mein Future-Teammate Pascal Ackermann noch da. Zusammen mit Niklas Merkel und Jonas Koch habe ich da öfter mal eine Runde gedreht. Dann haben wir auch mal Felix Großschartner getroffen, Rudi Selig, Andreas Müller. Heute bin ich mit Stanek Stüber gefahren. Die Tage davor bin ich einmal mit 5 Bohrerfahrern gefahren. Das hat sich auch sehr witzig angefühlt, dass 5 Bohrerfahrer und ich dabei war. Also das war der Patrick Gamper, Marco Haller, auch Jonas Koch, Joe Louis Jürs und wen habe ich jetzt vergessen? Einer war noch dabei. Boah, das ist jetzt unangenehm.
Ja, wir hoffen einfach mal, dass sie nicht den Podcast hören und keine
warte mal, Patrick Gamper, Marco Haller, Joe Louis Jürs, Jonas Koch und...
Mit wem hast du dich denn alles unterhalten gestern? Das ist ja meistens, wenn man gut durchrotiert, dann...
Nee, das war so ein kleiner, es war so, ehrlicherweise so ein kleiner Fail, weil es gab ein Missverständnis. Marco Haller hatte mir gesagt, die treffen sich um 10.30 Uhr, die fahren um 10.30 Uhr in Cineo los. Und dann bin ich so gefahren, dass ich sie abpasse. Und dann hat er sich irgendwann bei mir gemeldet und meinte, Missverständnis, die haben sich um 10.30 Uhr in Santa Maria getroffen. Das heißt, dann habe ich die Gruppe natürlich verpasst. Die sind aber über die Küstenstraße gefahren, also nach Andratschin und dann über die Küstenstraße nach Valdemossa zurück. Somit bin ich denen dann einfach entgegengefahren und somit war das eigentlich auch gar kein Problem. Der fünfte war Florian Lipowitz. Tut mir leid, jetzt fällt es mir ein, weil das Schlimmste ist, dass ich auch die ganze Zeit neben dem gefahren bin.
Ja, ich bin gerade jetzt extra in dein Strava reingegangen, um zu sehen. Dann hat man ja manchmal dieses Jahr mit wem man gefahren
Lipo.
Ist.
Ja, Lipo war das. Florian Lipowitz, der Sieger der Tschechien-Rundfahrt dieses Jahr. Das war der fünfte Bohrerfahrer. Ralf Denk kam uns auch noch auf der Küstenstraße entgegen. Also ich habe das komplette Bohrer-Feeling an dem Tag bekommen. Wir sind ja wirklich coole Jungs. Dann habe ich mit denen eine Runde gedreht. Und dann ein Tag war auch noch Felix Großschartner mal am Start. Also... Es ist, glaube ich, nur ein Tag, nur gestern bin ich alleine gefahren, sonst hatte ich immer irgendwelche coolen Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte und schön die Stunden abgerissen habe. Also es war ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager. Liebe Grüße an Hannes Wilksch an der Stelle, mit dem habe ich, glaube ich, jeden Tag geschrieben, weil wir uns treffen wollten, das hat nie geklappt. 9 Versuche, 9-mal nicht geklappt, also da müssen wir auf jeden Fall was nachholen.
Ja, es gibt so Legenden, mit denen man immer versucht, sich zu treffen. Es war auch wieder so, Kasia total motiviert. Lass graveln gehen. Und dann, also mittlerweile kenne ich Kasia jetzt auch schon seit 6 Jahren. Und ich weiß, es funktioniert am Ende nie. Sie hat dann immer irgendeinen Change of Plans. Und wenn sie nicht direkt zu einer Zeit committet, dann weiß man eigentlich, es wird nicht passieren. Und sowas dieses Mal auch wieder. Und dann dachte ich, wir haben bestimmt noch ein paar Tage. Aber dann ist ja gefühlt halb Girona am Freitag ins Trainingslager aufgebrochen. Entweder EF oder Canyon. Dementsprechend waren hauptsächlich die Männer noch hier und die Gravel Pros. Und da ich ja sowieso mit dem Gravelbike hier bin, habe ich mich dann eher an diese Fraktion gehalten. War aber tatsächlich auch viel alleine beziehungsweise mit Lennart fahren, weil ich ja auch ein bisschen die Ruhe genießen wollte. Und es natürlich auch manchmal ein bisschen einfacher ist, zeitlich sich einfach nur mit einer Person zu verabreden, mit der man gleichzeitig auch noch zusammen wohnt. Deshalb habe ich manchmal auch einfach die einfache Wahl genutzt und bin ganz entspannt nur mit Lennart fahren gegangen. Aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, zum einen, wie viel einfacher es auf einmal ist, Kilometer zu machen, beziehungsweise Kilometer nicht unbedingt, weil das habe ich auch gemerkt, auf dem Gravelbike hier in der Gegend, auf Kilometer kommt man nicht wirklich. Also selbst wenn man zügig unterwegs ist, wir waren gestern mit Nathan Haas und Nicholas Roach unterwegs. Ich sag mal so, ein 20-21er Schnitt ist ja wirklich schnell, weil gerade die ganzen Anstiege mit diesem losen, mit diesen losen Steinen, die man da hat, da fährt man halt echt manchmal eine Stunde irgendwie bergauf mit einem 8er Schnitt. Also da kommt man einfach nicht auf Kilometer. Und bergab habe ich jetzt auch gemerkt, hat Gravel immer viel damit zu tun, dass man einfach so fest wie möglich den Lenker festhält und einfach aufs Beste hofft. Weil du wirst irgendwann so schnell, dass wenn irgendwas kommt, dann ist so, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und einfach voll drüber bügeln. Aber so richtig mit Kontrolle hat es manchmal nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Zumindest bei mir nicht. Ich kann ja nicht für jeden sprechen. Aber Spaß macht es auf jeden Fall trotzdem. Und ja, es war wirklich eindrücklich zu sehen, dass wenn man plötzlich doch wieder mal nur trainiert, wie schneller man sich halt erholt und wie schnell man dann doch auf Stunden kommt. Also ich habe, glaube ich, auch so knapp 20 Stunden letzte Woche trainiert Und es hat sich nicht mal so angefühlt, als hätte ich viel trainiert. Deshalb, das war auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Erlebnis und Gefühl, auch abends trotzdem müde zu sein, weil man sich den ganzen Tag bewegt hat und an der frischen Luft war. Deshalb, ich habe bisher von dem Urlaub genau das bekommen, was ich mir erträumt und erwünscht hatte. Habe ein bisschen Babys geguckt und Häuser geguckt und mich mit alten Freunden getroffen. Und ansonsten war ich draußen Radfahren und so wie du sagst, auch ab und an mit kurzer Hose und kurzem Jersey. Und ansonsten halt ja einfach bei angenehmen Temperaturen, die man sonst bei uns, glaube ich, so im September, Oktober noch genießt. Deshalb, ich kann jedem empfehlen, so wie wir oder ich jetzt dieses Jahr den Urlaub auf jeden Fall eher auf November, Dezember zu legen und einfach nochmal ein paar Sonnenstunden im Süden zu sammeln.
Ja, kann ich ganz genauso unterschreiben. Also wir hatten auch, also ich muss auch einfach sagen, dass die Uhren ticken hier halt auch einfach ein bisschen langsamer, ne? Also ich fand das so krass, dass wenn ich irgendwie in Köln nicht um 10 oder spätestens um 10:30 loskomme, dann nervt mich das irgendwie schon alles. Und hier in Mallorca, guter Kumpel aus Penny war ja auch hier dabei, guter Kumpel von mir aus Berlin, der war mit uns hier auf Mallorca. Und war ja schon zwar das ein oder andere Mal auch hier zu Gast im Podcast. Und ja, dann frühstückt man zusammen auf der Terrasse in der Sonne, trinkt einen Kaffee, trinkt einen frisch gepressten Orangensaft. Den gibt's ja auch einfach so, also das ist auch einfach so krass, es ist einfach so günstig hier. Irgendwie so für 1-2 Euro im Supermarkt kannst du dir da so 1,5 Liter Orangensaft pressen. Richtig geil, frühstückslecker. Dann denke ich mir halt auch, ja gut, wenn man sich jetzt nicht gerade unbedingt mit jemandem verabredet hatte, oder in den meisten Fällen waren die auch alle entspannt drauf, dann ist man halt irgendwie so erst um 10, 10.30 Uhr losgerollt, aber wirklich auf entspannt. Und wenn es mal 11 Uhr geworden ist, auch nicht schlimm, weil man hat den ganzen Tag ja Zeit, Rad zu fahren. Es ist auch noch eine Stunde oder so länger hell als in Deutschland. Und auch bei Kaffeestops, also als ich die eine große Runde über den Putsch und so gedreht habe mit Akis und Felix Großschartner und Co., da waren wir 6 zu 6 und ich glaube, wir haben 6 Cola getrunken, 6 Kaffee, teilweise hatten manche sogar 2 Kaffees. Dann haben wir 4 Bambolis mit Serrano y Queso bestellt, also 4 große Sandwiches. Und dann zahlst du in so einer mallorquinischen kleinen Bar oder einem mallorquinischen Café, ja, das macht dann 38 Euro. Und du denkst dir so, ey, wie kann das sein? In Deutschland hätte ich jetzt einen Huni hier liegen lassen, aber mal ganz entspannt. Also es ist dann auch einfach doch deutlich günstiger, wenn man nicht in die Hype-Radsport-Cafés vielleicht fährt, was ich natürlich auch ab und an mal gern mache, aber so diese ganz normalen mallorquinischen Cafés, wenn man da Kaffeestopp macht, kriegt man gute Verpflegung, es ist günstig. Ja, und dann kommt man nach Hause, entspannt ein bisschen und dann sind wir meistens irgendwie noch nach Palma gefahren. Beste Restaurant meiner Meinung nach momentan in Palma de Mallorca, also in Palma der Hauptstadt, ist das Riquito. Große Empfehlung an der Stelle, R-I-K-I-T-O. Da habe ich die beste Carbonara meines Lebens gegessen. Also wenn ihr mal in Palma seid, geht da hin, im Santa Catalina Viertel. Ja, ich glaube, es ist hier so ein richtiger Urlaubsreise-Podcast gerade. Aber ich bin auch gerade total glücklich beseelt von dem Trainingslager. Es war sehr, sehr schön. Morgen geht's nach Hause. Und ja, allerdings nur für 2 Tage. Tanja, ich glaube, du müsstest sogar, wann reist du ab? Am 6. oder am 7.?
Am 7. Okay, glücklicherweise, weil morgen ist ja ein spanischer Feiertag. Und ich glaube, dass es deshalb angenehmer ist, am Donnerstag zu reisen.
Okay, weil ich wollte darauf hinaus, dass ja morgen am 6. offiziell mein Trainingslager vom Team beginnt in Girona. Und
ja, ich weiß, ich habe heute deinen Teamkollegen getroffen, Guy. Und der feiert ja heute seinen Geburtstag. Ihr seid ja fast Geburtstag-Kumpel. Und der reist morgen zum Trainingslager an. Dem habe ich schon gesagt, dass er dir direkt die ersten Tage mal richtig Tempo machen soll, weil du Freitagnacht die Nacht durchmachen wirst.
Kein Problem, ich bin fit. Ich bin echt fit, muss ich sagen. Also für Dezember, ich bin gerade sehr zufrieden mit meiner Form schon.
So, ihr Lieben, solltet ihr die Black Week verpasst haben und immer noch auf der Suche nach einem Fahrrad für euch oder andere sein, dann habe ich gute Nachrichten. Rose hat nämlich den Factory Outlet vom 7. bis zum 9.12. in Bocholt, nur wenige Minuten von der Biketown entfernt, fußläufig, nämlich im Mercedes-Haus Herbrand. Da bekommt ihr B-Ware, Ausstellungs- und Testbikes zu absoluten Toppreisen und sofort zum Mitnehmen. Das heißt, nicht lang zögern. Ihr habt jetzt die Chance, in Bocholt euer Traumrad fürs nächste Jahr beziehungsweise für ab sofort mitzunehmen. Und praktischerweise natürlich die Biketown direkt um die Ecke, wo man auch, zu Weihnachten verschenkt man ja nicht unbedingt Fahrräder, also ich zumindest nicht, dann könnt ihr auch dort kleinere fahrradfreundliche Weihnachtsgeschenke kaufen und werdet bestimmt fündig, denn wie ich dank Zuschriften weiß, ist ja hier der ein oder andere dazu gezwungen mitzuhören und sucht vielleicht für den Partner noch das passende Weihnachtsgeschenk. Das heißt, schaut in Bocholt vorbei. Nicht nur Fahrräder, sondern auch kleinere fahrradfreundliche Geschenke sind zu finden in der Biketown. Auf jeden Fall ein Besuch wert, mit oder ohne Outlet. Deshalb viel Spaß da und bis bald. Ich wollte aber auch tatsächlich noch, weil du gerade gesagt hast, es ist ein richtiger Reisepodcast. Ich habe tatsächlich richtig viele Nachrichten in den letzten Tagen bekommen. Natürlich auch, weil ich viel von Girona gepostet habe und weil Girona ja mittlerweile unbestreitbar die Radsportstadt Europas ist, glaube ich. Von Leuten, die mich gefragt haben, wie reist man eigentlich idealerweise an? Ob ich irgendwelche Tipps habe? Ja und nein. Also ich kann auf jeden Fall, ich dachte nur, ich beantworte es sozusagen mal einheitlich im Podcast. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, nach Girona zu kommen und alle sind so lala. Das war ja auch so ein Grund, warum ich am Ende hier auch weggezogen bin, weil wenn man fast jede Woche oder jede zweite Woche zum Flughafen muss und kein eigenes Auto hat, ist es wirklich nervig, vor allem weil ich damals auch zeitweise noch mein Zeitfahrrad zu manchen Rennen mitnehmen musste. Und ohne Fahrrad ist es okay, mit Fahrrad ist es wirklich blöd. Also grundsätzlich fliegt man nach Girona meist nach Barcelona, weil es wenige Flüge gibt, die hier in Girona direkt zum Flughafen fliegen. Das heißt, manche Ryanair-Flughäfen fliegen Girona an. Also keine Ahnung, Weeze und ich glaube Frankfurt-Hahn sind es oder auch Baden-Baden. Aber grundsätzlich wird man mit den meisten Flügen doch in Barcelona landen. Und dann gibt es grundsätzlich drei Optionen: Zug, Bus, Taxi. Taxi natürlich teuer, aber am schnellsten und dann am unkompliziertesten. Aber ich glaube, da ist man schon knapp 200 Euro los. Mit einer Gruppe kann man sich's teilen, ist es dann okay. Natürlich muss man dann schauen, dass man halt ein Taxi, wenn man Räder dabei hat, findet, wo halt irgendwie 4 Radkoffer reinpassen, was natürlich dann auch schwierig sein kann. Dann gibt's den Bus, Sagales. Bus kann man auf der Homepage googeln, der fährt natürlich selten und lange, weil man halt irgendwie zwischen Barcelona, Prat heißt der Flughafen, glaube ich, 3 Haltestellen hat und knapp 2 Stunden braucht. Da kann man aber grundsätzlich problemlos ein Fahrrad mitnehmen und man zahlt 19 Euro. Also der Preis ist fair. Die Fahrzeit ist auch nur knapp 40 Minuten länger als mit dem Auto. Und man kommt in Girona am Hauptbahnhof raus, also auch sehr zentral. Und es ist recht entspannt, zumindest wenn man vom Flughafen los muss. Wenn man zum Flughafen muss, dann muss man sich halt darauf verlassen, dass der Bus keine Verspätung hat und der hat doch öfter mal Verspätung und dann sitzt man doch sehr auf heißen Kohlen, wenn man zum Flieger muss. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, den Zug Renfe. Da findet man auch alle Züge auf der Homepage. Da fährt man grundsätzlich von Barcelona Sants los, kann vom Flughafen bis Barcelona Sants auch mit dem Zug fahren, aber mit dem Zug kann man ein bisschen wie in Deutschland mit dem ICE Glück oder Pech haben mit dem Radkoffer. Je nachdem, wer da Zugführer oder Schaffner ist, wird man mitgenommen oder auch nicht. Man muss hier in Spanien so ein bisschen, wenn man in die Züge einsteigt, das gleiche Brimborio machen wie am Flughafen mit Sicherheitscheck und Gepäck durchleuchten. Es ist also ein bisschen komplizierter, auf diese Schnellzüge zu kommen, braucht aber dann nur knapp 45 Minuten bis Barcelona. Deshalb auf jeden Fall die schnellste und einfachste und auch günstige Möglichkeit mit dem Zug, aber ist wirklich eigentlich nur ideal, wenn man kein Fahrrad dabei hat. Ansonsten ist es halt wirklich so ein bisschen Glücksspiel, würde ich mal behaupten. Deshalb, das sind die drei Dinge, die ich empfehlen kann. Natürlich, idealerweise habt ihr einen Ryanair-Flughafen in der Nähe, mit dem ihr direkt nach Girona fliegen könnt. Und dann ist es traumhaft, weil ihr 2,50 Euro für den Bus bezahlt und in 15 Minuten in der Innenstadt seid. So viel von den Reisehinweisen nach Girona. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich empfehlen kann, hier Räder zu leihen oder die eigenen mitzunehmen. Ich würde sagen, grundsätzlich, je nachdem, wie versiert ihr seid, ist es natürlich immer gut, wenn man viel fährt, dass man sein eigenes Fahrrad dabei hat, einfach weil man nochmal anders sitzt, weil man seinen eigenen Sattel dabei hat. Eine Option ist es natürlich trotzdem immer auch, einfach die Sattelstütze rauszumachen, seine Sitzhöhe zu haben. Dann hat man zumindest den eigenen Sattel dabei und kann sich ein Fahrrad leihen. Grundsätzlich Fahrräder leihen in Girona geht ohne Probleme. Also hier gibt's genug Radläden, egal ob Eat Sleep Cycle, da kann man Räder leihen. Bei Track Travel kann man Räder leihen. Also Räder werdet ihr ohne Probleme bekommen. Müsst also keine eigenen mitbringen. Das kommt dann tatsächlich auf euer Gusto an. Ich bin früher auch auf Mallorca mit geliehenen Rädern sehr gut gefahren und manchmal merkt man dann auch, dass man auf einem anderen Rad besser sitzt als auf dem eigenen. Das kann dann der Nachteil sein. Aber ja, das waren jetzt grundsätzlich erstmal die Tipps, um nach Girona zu reisen und was Cafés und Restaurants angeht. Also da gibt's hier wirklich so viele Möglichkeiten und gute Möglichkeiten. Ich glaube, da braucht man auch mittlerweile keine Geheimtipps mehr, weil es da genug Blogs und dergleichen gibt. Aber ja, das waren meine Reisetipps, wenn man von Deutschland nach Girona reist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mit dem Auto fahren. Lange Reise, aber man ist natürlich flexibler und man muss nicht in den Flieger steigen und man kann eventuell auch ein Gravelbike und ein Rennrad mitnehmen. Aber grundsätzlich würde ich für Girona ein Gravelbike empfehlen. Service-Podcast-Ende.
Du hast aus meiner Sicht eine vierte Option vergessen. Die habe ich damals gemacht, als ich dort war. Das ist der Mietwagen, weil bei den Taxipreisen, die du gerade genannt hast, wenn man da ein gutes Angebot schießt, hat man für eine Hin- und eine Rückfahrt hat man auch gleichzeitig einen Mietwagen gemietet. Und in meinem Fall war es ja auch so, dass ich mit Frau und Kind, die ich dabei hatte und Fahrrad, war das dann halt auch mal praktisch, weil Girona liegt ja nicht am Meer zum Beispiel und wenn wir dann mal zum Meer fahren wollten, hatte man auch ein Auto, um das zu machen oder mal zum Elsangels hochzufahren, die Aussicht zu genießen. Das ist natürlich auch noch eine Option.
Ja, absolut. An die denke ich irgendwie nie, weil ich immer Angst habe vorm Autoleihen, weiß auch nicht. Aber grundsätzlich auch genau eine gute Option und man kann auch, ich glaube fast wie an jedem Flughafen, eigentlich direkt am Terminal die Autos abgeben und ja. Wenn man wenn man ein Auto leihen möchte am Flughafen, nur um nach Girona zu kommen, sind hier auch sehr viele Mietwagen Anbieter direkt am Hauptbahnhof in Girona. Ist natürlich immer teurer von A nach B, aber ist vielleicht auch eine Option, vor allem wenn ihr vielleicht 1, 2, 3 Leute seid, die euch dann das Auto leihen wollt und teilen möchtet. Ja.
Und wenn ihr ins bessere Girona wollt, da wo es wärmer ist, da wo das Straßennetz besser ausgebaut ist, dann könnt ihr auch einfach nach Mallorca kommen. Weißt du, da fliegst du auch einfach ganz entspannt hin. Da musst du eben nicht noch eine Stunde Taxi fahren oder mit dem Zug oder irgendwas, sondern du steigst einfach aus. Und du fährst vielleicht mit dem Taxi eine halbe Stunde, dann bist du auf der anderen Inselseite oder bleibst in Arenal oder in Palma und hast mit Palma das bessere Girona, würde ich sagen, von der Innenstadt.
Na.
Und das Gute ist, und das Gute ist auch, na, hundertprozentig, und das Gute ist auch, wenn ihr, vielleicht fahrt ihr nach Girona, weil ihr gerade Radprofis männlicher oder weiblicher Art sehen wollt, dann seid ihr da schon richtig. Wenn ihr aber genau dieses Klientel nicht haben wollt, dann solltet ihr erst recht nach Mallorca fahren. Ich habe mich nämlich diese Woche witzigerweise mit einigen Leuten darüber unterhalten und die haben mir alle gesagt, zum Beispiel Jay Hindley und alle, die ziehen gerade alle weg aus Girona, weil es hier viel zu viel wird mit dem Radtourismus. Dass die sich da nicht frei bewegen können, ohne erkannt zu werden, dass es einfach too much gerade wird. Also das war eher so das Bild, was mir gezeichnet wurde.
Das stimmt, aber dazu kann ich halt sagen, deshalb ist die Zeit jetzt so perfekt in Girona, weil gerade halt die meisten Leute entweder im Trainingslager sind oder irgendwie auf Heimaturlaub, weil die Australier und die Neuseeländer alle nach Hause fahren. Deshalb ist es gerade sehr leer, was den Radtourismus angeht. Natürlich, weil es jetzt auch es hat jetzt gerade keine 20 Grad, aber es ist halt trotzdem super angenehm zum Fahren. Und man hat halt mit einer Girona im Vergleich zu Palma eine sehr kleine Stadt. Alles ist eigentlich fußläufig, was auch die Altstadt angeht. Und man hat dadurch, dass es hier nachts richtig kalt wird, also es hat manchmal irgendwie Minusgrade nachts, hat man trotzdem diesen weihnachtlichen Flair. Ganz,
kann ich in Deutschland
ganz
bleiben.
Ganz Girona ist beleuchtet.
Kann ich auch in Deutschland bleiben bei Minusgraden.
Wunderschön beleuchtet. Deshalb, also ich kann es
warst du mal in Palma vor Weihnachten?
Ja, ich war in Palma vor Weihnachten. Aber ich bin trotzdem...
Da ist auch alles beleuchtet. Ja, und da gibt es sogar in der Kathedrale deutsche Gottesdienste, meine Liebe. Also nicht, dass ich jetzt hier
das wäre mir ganz, ganz wichtig, weil ich in Köln auch regelmäßig zum Gottesdienst gehe.
Ja, ich sag's ja nur, gibt ja auch Leute, die gerne zum Gottesdienst gehen und da kann man das in der Kathedrale auch machen. Ja. Ich würde gerne mit dir mal nach Girona, aber dann würde ich auch auf dem Gravelbike fahren wie du, weil ich glaube, das kann mich auch definitiv überzeugen. Wenn es aber ums Rennradfahren geht, dann würde ich schon auf Mallorca ausweichen, bin ich ehrlich. Es liegt höchstwahrscheinlich auch einfach daran, weil ich mich in Mallorca natürlich deutlich besser auskenne und in Girona halt vielleicht nicht ganz so gut. Aber mein Gefühl war schon immer, dass das Straßennetz um Girona, also ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden, wir sind ja jetzt auch bald wieder im Trainingslager, warum Girona sich so krass etabliert hat, weil vom Straßennetz und von den Trainingsmöglichkeiten drumherum fand ich es nie so super geil. Teilweise auch oft viel Verkehr auf den Hauptstraßen. Die kleinen Wege kenne ich natürlich nicht so. Und da hat mir Mallorca besser gefallen. Aber das ist natürlich auch eine ganz individuelle Sache.
Ich wollte
gerade
sagen, und das ist auch, glaube ich, das, was halt kommt, wenn man sich in der Gegend auskennt. Also ich glaube, wenn du jetzt an warmen Tagen Küstenstraße Mallorca fährst, dann denkt man sich auch, wo bin ich hier gelandet? Wenn du dann aber links in die kleinen Wege abfährst, dann kommt da ja auch kein Auto. Und was den Straßenverkehr angeht, vor allem halt auch touristischen Verkehr, ist Girona deutlich weniger. Und man muss sagen, die Autofahrer hier, weil es eben auch weniger Leihautos sind von irgendwelchen Touristen, die eben auch in der Gegend rumfahren, um sich umzuschauen, außer an der Küste, es ist sehr rücksichtsvoll. Und die Leute hier wissen natürlich auch, dass der Tourismus zum Großteil Radtourismus ist und dass sie deshalb auch auf die Radfahrer Rücksicht nehmen müssen. Und dementsprechend fühlt man sich hier richtig sicher auf den Straßen. Und das finde ich auch mit am schönsten eigentlich an Girona. Vor allem hier gibt es halt wirklich Anstiege, wie zum Beispiel Montnegre. Da fährt man knapp irgendwie 20, 30 Minuten hoch und man begegnet vielleicht einem Auto maximal, manchmal gar keinem. Oder es gibt hier Anstiege Richtung Les Serres. Da kommt dir halt wirklich kein Auto entgegen auf einer ganzen Stunde. Also das ist schon sehr, sehr gut hier.
Das ist auch mega, wenn man Platten hat und nichts zum Wechseln. Dann steht man nämlich ganz alleine da.
Grundsätzlich, aber das ist ja schon wieder so ein Grundsatzthema, wie oft du dich schon halt hast abholen lassen mit einem Platten. Noch nie
im ganzen
Leben. Du hast ja allein hier im Podcast schon erzählt, dass dich Leo irgendwo abholen musste, weil du es nicht hinbekommen hast. Natürlich.
Nee, noch nie. Immer fast davor, aber es ist noch nie passiert. Ich bin immer nach Hause gekommen.
Was war denn das da mit Unna noch, wo du dann dreimal pumpen musstest und dann...
Ja, stimmt, doch, ja. Da musst du mich lieber einmal abholen, da hast du recht, ja. Einmal.
In your face.
Einmal. Aber einmal ist nicht immer.
Na gut, aber genug jetzt hier Girona versus Palma. Ich glaube grundsätzlich...
Es sind beides geile. Also wir können ja einen Deal machen. Du fährst einmal mit mir nach Mallorca bald.
Ich fahre im März. Ich zeig dir meinen Mallorca.
Und dann zeigst du mir dein Girona. Und dann sind wir, glaube ich, sowohl von beiden Seiten auch Fan.
Okay, so machen wir es.
Aber genug vom Reisepodcast. Du hast ja jetzt hoffentlich die Ole-Doku auch gesehen.
Habe ich.
Über die können wir noch sprechen.
Aber eigentlich dürfen wir auch nicht zu viel drüber sprechen, weil wir dann spoilern würden. Aber worüber ich auf jeden Fall, ich habe nämlich noch an dem Abend...
Ach Quatsch, die ganzen Radsport-Fans haben doch die eh schon weggesuchtet.
Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich habe an dem Abend direkt, bevor die Doku rauskam, bei der ARD ein Interview mit ihm und Hajo Seppelt, glaube ich, gesehen. Und das war einfach so richtig witzig, weil er dann am Ende gefragt wird, wenn er denkt, dass der Radsport jetzt sauber ist, warum er denkt, dass die immer schneller werden. Und dann war es einfach, ist das so witzig, weil dann halt einfach so Ulrich aus seiner Sicht der Dinge, das er ja nie so erlebt hat, erklärt hat, wie man heute trainiert und wie man heute sich ernährt. Und es war einfach so witzig, diese zwei Welten. Ich meine, wir haben das ja auch schon so ab und an angesprochen, weil wir es halt noch aus unserer Jugend kennen. Aber halt einfach, wenn Ulle dann sagt, so, ja, wenn ich ein bisschen zu viel Gewicht hat, dann habe ich halt einfach manche Rennen gar nichts gegessen. Und jetzt mittlerweile weiß man ja, dass man manchmal mehr abnimmt, wenn man isst. Und es war so witzig zu hören, wie er einfach es selber nicht ganz glauben kann und nicht ganz versteht, wie viel sie damals eigentlich falsch gemacht haben. Also das war einfach sehr amüsant. Oder dann hat er einfach auch gesagt, so, ja, und dann habe ich jetzt auch mal versucht, Intervalltraining zu machen. Und das ist ja verrückt. Also ich glaube, wenn ich früher Intervalle gefahren wäre, ich wäre ja viel besser gewesen. Also es war wirklich amüsant. Und man hätte tatsächlich anhand dieser Aussagen von Ulrich so richtig Werbung machen können für Trainingssteuerung und Trainingspläne beziehungsweise Ernährung auf dem Rad. Also war wirklich erleuchtend.
Ja, das ist halt, wenn man mit dem heutigen Wissen der Trainingswissenschaft darauf zurückschaut, auf die Zeit, ist es halt schon crazy. Also ich weiß ja auch noch, wenn ich mit meinem Papa oder so gefahren bin, wenn dann gesagt wurde, ey, Essen und Trinken ist ein Zeichen von Schwäche, es ist schon gut, wenn du die ersten 2 Stunden auf gar keinen Fall einen Riegel isst. Man isst richtig viel Frühstück und dann im Training möglichst wenig und dann hatte man ja im Trainingslager Mallorca auch immer Halbpension, das heißt nach dem Training nichts gegessen. Erstmal einen Hungerass sozusagen nach dem Training in der Wohnung bekommen oder auf dem Hotelzimmer. Und dann ist man, wenn das Buffet um 18, 19 Uhr aufgemacht hat, ist man da schon 5 Minuten vorher rumgetigert, um da reinzukommen, wenn man so einen Hunger hatte. Und das weiß man natürlich heute, dass das nicht mehr so ist. Thema Ernährung, Trainingswissenschaften auch. Aber das ist halt auch immer so eine Frage. Ich meine, das ist total gut, dass es da einen Hajo Seppelt gibt, einen Doping- oder einen Anti-Doping-Experten, oder nee, wie sagt man, schon Doping-Experte auch, der ja viele Sachen auch aufdeckt und investigativ da ermittelt. Aber ja, da ist so ein gewisser Generalverdacht kommt mir da immer noch so entgegen, gefühlt, wenn ich mir das manchmal so anschaue. Und das finde ich halt auch immer so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen schade, weil... Oder was heißt schade, ist nicht das richtige Wort, aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen angegriffen als sauberer Sportler und ich glaube, das ist ja auch irgendwo normal. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich total, dass es diesen Job gibt und finde es auch gut, weil wenn dann wieder was aufgedeckt wird, dann fühle ich mich ja auch von denen, die noch dopen, auch beschissen und deswegen ist es schon auch alles gut. Aber wenn ich mir solche Interviews angucke, dann ist immer so ein bisschen so dieses so... Es ist immer so krass, wie man in so eine negative Ecke oder in eine defensive Ecke gedrängt wird und dann in so einer, muss sich mal so rechtfertigen. Und das ist eigentlich voll die scheiß Haltung einfach.
Ja, total. Und vor allem dachte ich mir auch, also ich denke mir, für uns macht das total Sinn, also wenn man dann halt Ulrich wirklich wie so ein ungläubiges Kind so ein bisschen darüber sprechen hört, dass die jetzt Intervalle fahren und mit Wattmessung und Pipapo, oder auch was die Ernährung angeht und wenn man jetzt halt weiß, okay, so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde während dem Rennen und merkt, was das halt auch an einem selber für einen krassen Unterschied macht. Und dann denkt man sich aber, klar, wenn jetzt da ein Hajo Seppelt sitzt im ARD und da kommt dieses Interview mit Ulrich, der eigentlich eine halbe Stunde darüber erzählt, wie man gedopt hat in der Zeit und wie professionell und teamintern das organisiert war. Und dann kommt am Ende so, ja, aber warum sind die heute schneller? Und dann sagt so ein Ulrich, ja, weil die anders trainieren und weil die besser essen. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, jeder Horst und jede Gisela denkt sich dann auch so, ja, genau, weil die anders trainieren und weil die, also ich denke mir so, das klingt halt, glaube ich, für Außenstehende wie so eine, wie so eine schlechte Ausrede. Obwohl es ja faktisch halt einfach wirklich zwei also Welten sind. Und man ja auch an der neuen Generation der Radsportler Remco und Jünger sieht, was es eben ausmacht, in frühen Jahren schon sehr kontrolliert zu trainieren und zu essen im Training und was da für Maschinen rauskommen. Aber ja, wie du sagst, also ich glaube, dann kommt halt immer wieder diese Schelte von, aber es ist doch wieder wie damals.
Ja, das ist sicherlich ein schwieriges Thema. Also Ulle Doku waren wir stehen geblieben. Ich glaube, darüber können wir noch ein bisschen sprechen. Dann will ich auf jeden Fall darüber mit dir sprechen, dass es jetzt ein Decathlon-Team gibt. Hast du das gesehen?
Ja. Ich bin ja grundsätzlich Decathlon-Fan. Schon immer gewesen, weil ich immer schon Schwabe bin und grundsätzlich auch wenig Geld hatte. Und das war dann, ich muss sagen, Decathlon war für mich immer eine Steigerung zu Aldi-Sportklamotten, weil die besser aussahen und weil man mehr Auswahl hatte. Deshalb bin ich grundsätzlich eigentlich ein großer Fan von Decathlon. Ich meine, was dann da dahinter steht, da kann man sich natürlich wieder streiten, ob das bei anderen Produkten aber so viel besser ist, wo Adidas draufsteht oder Nike oder was auch immer. Ist natürlich auch wieder sehr fragwürdig.
Ist auch gar,
aber
ist auch gar nicht so mit einer Wertung gemeint oder von oben herab, sondern ich finde es halt interessant, weil ich glaube, ich finde, das ist so ein ganz interessanter Fall, dass Decathlon so ein Hauptsponsor wird von Age Dessert. Und ich habe da halt aus verschiedenen Blickwinkeln drauf geschaut und denke mir halt, wenn ich da Teammanager wäre und da würde eine große Marke wie Decathlon ankommen und sagen, hier, wir haben das Budget für die nächsten 5 Jahre, wir wollen als Hauptsponsor einsteigen, dann freust du dich natürlich erstmal extrem, weil das natürlich auch ganz viele Jobs erstmal richtig lang saved und du ein Team mit Zukunft führen kannst. Und das ist ja erstmal sehr, sehr, sehr gut, auch wenn du einfach Geld zur Verfügung hast. Aber jetzt mal aus Fahrer- oder Fahrerinnen-Sicht, wenn du jetzt in dem Team fahren würdest und die würden zu dir sagen, hier, Decathlon wäre Hauptsponsor und wir fahren jetzt Van Wysel Bikes und einen Van Wysel Helm und Brille und Klamotten. Und da würde ich komplett sagen, ich will die gar nicht irgendwie vorverurteilen, weil ich bin es noch nie gefahren, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich muss schon sagen, dass mein Vorurteil erstmal wäre, okay, ob so ein Van Wysel Bike jetzt wirklich konkurrenzfähig zu einem Specialized oder Canyon ist oder Cannondale oder ein Factor, weiß ich nicht. Würde ich jetzt vielleicht erstmal nicht denken. Ich kann nur natürlich eines Besseren belehrt werden, aber das wäre jetzt erstmal so mein Gefühl. Wie siehst du das?
Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Also ich glaube schon, dass man da als Fahrer dann erstmal Zweifel hat. Man muss ja aber auch sagen, dass der Schritt in die World Tour für viele Marken auch bedeutet, dass sie eben einen anderen Push haben, allein durch die Arbeit mit dem Team, Produkte zu entwickeln und an den Produkten zu arbeiten. Und dass man ja auch, glaube ich, am Anfang zum Beispiel als Canyon die ersten Teams gesponsert hat, hat man sich auch gedacht, es will doch aber keiner in Canyon fahren. Und wenn man jetzt sieht, was aus Canyon geworden ist, dann sieht man ja, dass die Zusammenarbeit mit Teams und natürlich auch einfach das Marketing an sich und die, ja, glaube ich, einfach die Außendarstellung einer Marke und damit auch die Begehrlichkeit, die das mit sich bringt, eine Marke komplett verändert.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es einen sehr interessanten Case, weil du hast natürlich recht. Die können natürlich auch zusammen jetzt was richtig Krasses entwickeln und vielleicht ist die Marke Van Wysel wird irgendwie in 2, 3 Jahren ganz anders wahrgenommen. Auch von der Performance. Aber natürlich dachte ich mir jetzt erstmal so als Fahrer, würde ich mir erstmal so denken, oha, das wird schwer damit konkurrenzfähig zu sein nächstes Jahr. Wahrscheinlich werden mich trotzdem ganz viele von den Decathlon-Fahrern abhängen, so ist nicht. Aber ja, ich finde es einfach spannend, ne? Und ich mein, als Fahrer oder Fahrerin hat man ja auch nur seine eigene Karriere und man denkt sich ja dann auch, ja, ich will jetzt aber auch nicht irgendwie das Versuchskaninchen sein von einer Marke, was sich hier irgendwie weiterentwickelt, ne? Das ist ja dann auch schon auch völlig zu Recht ein sehr egoistischer Blick auf sowas. Von daher fand ich das erstmal krass, dass zum Beispiel, also ich habe natürlich direkt an Sam Bennett gedacht, der jetzt da nächstes Jahr fährt und auf dem Material sprintet, der von einem Specialized Bike kommt. Und dann dachte ich mir halt auch so, Alter, ich glaube, das ist so im allerersten Moment ist es schon erstmal ein richtiger Downer, wenn du denkst, oh, ich gehe jetzt von Radmarke XY auf eine Radmarke, die vermeintlich erstmal nicht so gut ist, zieht dich das natürlich erstmal ein bisschen runter.
Andererseits muss man ja auch sagen, gut, bei den Fahrern ist wieder ein bisschen was anderes, aber gerade was die Klamotten angeht, also auf wie vielen Klamotten steht was drauf, was dann überhaupt nicht in den Klamotten steckt, von dem, was getragen wird. Vom Team selbst.
Ja,
also,
das stimmt.
Ob die jetzt dann.
Bei mir ist, das wissen die wenigsten, dass ich, bei mir ist ja nur Gucci. Da steht zwar Ecoy drauf, aber eigentlich ist Gucci. Das wissen ja die wenigsten. Und bei dir ist es ja, was fährst du nochmal immer rum?
Louis Vuitton.
Louis Vuitton war es bei dir. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt ist es geleakt, jetzt ist es raus. Wysen X Louis Vuitton.
Aber ich war natürlich schon seit jeher ein sehr großer Fan der braunen Hosen. Für mich waren die braunen Hosen so ziemlich das Beste ever im Peloton. Deshalb bin ich sehr traurig, dass diese Ära der braunen Hosen beendet ist.
Die braunen Hosen?
Ja, also die fand ich wirklich, ich fand, es sah immer sehr, sehr gut aus und irgendwie hatte das so einen gewissen Chic. Also ich fand, das war sehr hübsch und es war halt einfach irgendwie was anderes mal. Anstatt blau, schwarz oder auch mal grün. Aber dieses Braun fand ich schon so ein bisschen so ein Signature-Move.
So können wir auf jeden Fall die Folge nennen. Die Braunhosen.
Ja, da habe ich auch eine Story dazu. Wir waren ja gestern graveln und haben dann einen Stopp gemacht auf so einem Anstieg. Da war so ein kleines, so eine Hütte, die dann Feuer, so eine Feuerstelle hatten. Und wir haben dann Kaffee und eine Cola getrunken. Und ich kam zum Tisch und dann dachte ich mir so, irgendjemand stinkt hier richtig krass. Und dann, also waren wir aber in so einer Konstellation. Dann waren wir aber in so einer Konstellation von Leuten. So, man kennt sich, aber man kennt sich eigentlich nicht gut genug, um sowas einfach anzusprechen. Und dann sind wir halt auch, waren da halt nur, keine Ahnung, 5-10 Minuten. Aber ich dachte mir halt so, also richtig unangenehm. Und dann dachte ich mir auch so, hat die Person so krassen Mundgeruch oder hat jemand gerade gefurzt? Also es war einfach so, der Elefant im Raum. Und dann kamen wir nach Hause in die Wohnung und ich dachte, ich ziehe meine Radschuhe aus und merke einfach, ich bin sowas von den Hundescheiße getreten und es war einfach, ich, also mein ganzer Glied war einfach so voll mit Hundescheiße. Es hat so gestunken und dann hab ich aber erst nicht die Assoziation gehabt mit dieser Situation da oben, weil dazwischen halt irgendwie so 2,5-3 Stunden vergangen waren. Und dann bin ich einkaufen gegangen und kam zurück und dachte mir, ich war das einfach in diesem Café. Also das war auf jeden Fall, ich hoffe nicht, dass alle sich so dachten, oh Gott, das muss Tanja sein, weil ich war kurz weg und bin dann zurückgelaufen zum Tisch.
Warum stinkt Tanja so nach Hundekacke? Also,
ja, sehr, sehr witzig.
Ach du meine Güte, ey, Wahnsinn.
Braune Hosen, braune Schuhe.
Das ist witzig, das ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Dann wollte ich noch was mit dir besprechen, das habe ich gestern Abend gelesen und musste sehr, sehr schmunzeln, auch weil ein guter Freund von dir da involviert war in dieser Aktion. Tim Thorn Teutenberg hat Felix Groß im Training gefilmt, wie er sich bei einem LKW festhält und das hat zu so einem kleinen Eklat in der Radsportszene geführt. Felix Groß, der ja vom UAE-Team wieder zu Radnet zurückwechseln wird. Und ich habe dann nur mitbekommen, dass sozusagen das Team UAE sich geäußert hat, dass das ja ein unakzeptables oder inakzeptables Verhalten wäre. Und weißt du, was ich mir bei der ganzen Aktion nur gedacht habe? Ich dachte mir so, ey, wie viele Videos habe ich schon auf Social Media gepostet, wo ich ähnliche Dinge mache oder teilweise schlimmere? Und das hat auch nie irgendjemand gejuckt. Also zumindest gefühlt nicht.
Und, du bist halt nicht relevant.
Das fand ich auf jeden Fall krass. Ja, nee, also anscheinend bin ich wirklich nicht relevant, was das angeht, weil das hat ja so, also ich meine, wenn das in Radsportmedien sogar kommt, dann dachte ich mir so, ey Leute, jetzt ist aber gerade wirklich Winterloch, dass hier sowas zur News gemacht wird. So schlimm ist das jetzt auch wieder. Also natürlich ist es halt einfach nicht schlau, das vielleicht zu filmen. Natürlich, ich gehe den Punkt mit, man ist Vorbild im Straßenverkehr und dieses ewige, leidige Thema Rennradfahrer oder Fahrradfahrer versus Autofahrer und so, da macht sowas das halt nicht besser. Aber, ey, das sind auch irgendwo noch Jungs, die Anfang 20 sind, die ein bisschen Spaß machen. Also da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich das vielleicht, also nicht beim LKW, aber war hinterm LKW im Windschatten fahren oder so. Das machst du doch automatisch auch, wenn er dich überholt im Kreisverkehr und du denkst dir, geil, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Speed, Rückenwind, dann hänge ich mich da auch immer rein. Also fand ich so ein bisschen drüber, die Aufregung da drum.
Ich muss aber sagen, ich erinnere mich da an ein Abfahrtsvideo von Rick Zabel und Marco Mattes, was auch ungefähr die ähnliche Aufmerksamkeit und negativen Aufschrei gegeben hat, würde ich sagen.
Ja, da hat leider Marco richtig Shitstorm bekommen. Ich war es gefilmt, der konnte gar nichts dafür. Und da war da damals bei Kofin. Aber das war auch so krass. Eigentlich, das ist eine sehr witzige Situation, weil auf meinem Kanal gab es da vielleicht 4, 5 blöde Kommentare und ja auch zu Recht irgendwo, das war auch ein bisschen so eine jugendlicher Leichtsinn und das war's und auch da war ich ja bei Israel damals auch schon, da vom Team gab's da auch gar nichts. Marco hat vom Team Cofidis damals glaube ich schon eine Ansage bekommen, aber dann war die Situation auch vorbei und dann bin ich irgendwann mal mit Paul Martens trainieren gefahren später und da hat der mich gefragt, so ey, damals, wie war eigentlich der Shitstorm? Und da war ich so, wieso Shitstorm? Ich hab da wirklich gar nicht viel von mitbekommen. Und der meinte dann zu mir so, das war richtig bei Sportsa im Fernsehen und es lief und wurde richtig thematisiert. Und ich war so, was? So, also, ich hab davon nichts mitbekommen, dass das einfach wohl ein richtiges Thema für manche war. Naja.
Ja, siehst mal, hast also doch eine gewisse Relevanz, zumindest als Kameramann.
Ja, aus solchen Sachen lernt man ja auch, ne? Aber das meine ich, also wie bewertest du denn die Situation?
Ja, grundsätzlich, ich bin ja da so ein bisschen das andere Extrem von dir. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, wenn wir Radfahren waren, zusammen, wo du gesagt hast, ja, du hast auch Teamkollegen, mit denen du fahren gehst, wie zum Beispiel Nizzolo, die überhaupt keine Angst im Straßenverkehr haben, und ich bin sozusagen am anderen Ende des Spektrums. Ich bin einfach so, ich sehe ein Stoppschild aus der Ferne und fange schon oder höre schon auf zu treten, nur für den Fall, dass ich gleich also es ist halt, ich bin sehr, sehr ängstlich und übervorsichtig. Deshalb bin ich grundsätzlich bei so Situationen natürlich dann auch eher auf der Seite, die sagt so, ja, ich würde mich halt auch nicht bei einem LKW in den Windschatten hängen, weil der halt trotzdem am Ende schneller bremsen kann als ich, beziehungsweise vielleicht reagiert und ich zu spät reagiere. Deshalb, ja, ich bin grundsätzlich eher auf der Seite, die sagt, lieber auf Nummer sicher gehen und vom LKW fernhalten und in der Kurve keine Kurven schneiden, etc. pp., weil man natürlich trotzdem auch immer nicht nur mit dem, also es gibt ja dann immer die Radfahrer, die sagen, ja, aber meine Reaktion ist so gut und ich habe es immer unter Kontrolle. Ja, aber es gehört halt immer eventuell noch eine zweite Partei dazu und das hat man halt nicht unter Kontrolle. Und ja. Es reicht halt auch jemand, dass jemand anderer die Kurve schneidet, und selbst wenn man dann nur bis zur Mittellinie fährt, dann ist es halt schon vorbei und man kann halt dann nicht mehr entsprechend reagieren, weil das Gegenfahrzeug auch eine Geschwindigkeit mitbringt. Deshalb, ja, ich bin da eher auf der vorsichtigen Seite.
Du hast ja eine gesündere Einstellung, kann man schon ganz
klar sagen.
Ja,
ich weiß nicht, ob
das
gesünder ist, weil manchmal bin ich halt auch trotzdem sehr gehemmt durch meine Angst im Straßenverkehr, muss ich sagen. Also ich bin manchmal, das hat ja auch manchmal was, so ein bisschen was Lähmendes, weil ich auch jetzt merke, mittlerweile bin ich ja auch so gern auf dem Gravelrad unterwegs, weil ich wirklich merke, wie angespannt ich im Straßenverkehr bin, dass ich mich wirklich körperlich anspanne, wenn ich höre von hinten, dass ein Auto kommt, weil ich einfach Angst habe, die Person guckt aufs Handy und sieht mich nicht und fährt mich über den Haufen. Also es hat ja auch ein bisschen was Lähmendes, wenn diese Angst zu extrem wird und ein bisschen Überhand nimmt. Und natürlich auch in Abfahrten, da merke ich einfach, dass ich mir so viel Gedanken drüber mache, ob jetzt ein Auto eventuell auf meiner Seite sein könnte, ob ein Motorrad ein anderes überholt und auf meiner Seite, dass ich halt wirklich Angst habe bei der Abfahrten. Und das hilft dann irgendwie auch nicht. Und das nimmt dann dem Ganzen auch halt so ein bisschen die Freude.
Nee, das ist, ja. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass natürlich eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Weitsicht und immer auch so das Rechnen, dass vielleicht was kommen könnte oder die anderen im Straßenverkehr nicht so aufpassen, natürlich eher schlauer ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, solche Aktionen filmen und dann online stellen, ist heutzutage nicht mehr das Schlauste, weil man natürlich einfach weiß, wie die Reaktionen auf sowas sind. Das ist ja keine Überraschung. Und genau, also jetzt an einem LKW festhalten mache ich jetzt auch nicht unbedingt, sondern mal vielleicht im Windschatten fahren. Aber ich gebe dir total recht, gerade jetzt, wenn ich mich selbst immer dran erinnere, dass ich ja auch zwei Kinder habe, die zu Hause irgendwie auf mich warten, muss ich auch sagen, dass ich nicht mehr der 16, 17, 18-jährige Rick bin, der jetzt, wenn er den Putsch in Mallorca runterfährt, sich denkt, geil, jetzt lasse ich ihn mal richtig runterlaufen, sondern dass ich mir denke, gut, ob ich jetzt 10 oder 20 Sekunden früher unten bin, ist auch egal, Hauptsache sicher. Ich muss ja nicht irgendwo am Kurvenausgang liegen. Das ist natürlich dann schon die deutlich gesündere und bessere Einstellung. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduko hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K geschrieben, steht aber auch in den Shownotes, statt der 2 Wochen Probezeit 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den 4 Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko. Aber wo wir sozusagen bei so ein paar Power-Quotes wären, ich finde, das ist die perfekte Überleitung zu Ulodoku, weil Danilo Hondo hat ja auch richtige viele Power-Quotes rausgehauen Ulodoku.
Aber genau das, also ich dachte mir einfach so, Junge, was ist denn los mit dem Typen? Ey, das ist genau so diese Einstellung von Radsport, die ich absolut verabscheue. Also das ging mir so auf die Nerven, wirklich.
Ich sag mal, ich glaube, der kommt nicht so gut weg in der Doku, wäre jetzt mein
also
Gefühl.
Also das ist aber auch einfach irgendwie so, da hat man das Gefühl, der ist halt irgendwie in so einem Alter stehen geblieben, wo alle Leute sich weiterentwickeln. Und also das war so, dass er nicht noch am Ende Sparta gerufen hat, war ja irgendwie alles. Also das war echt so ein bisschen over the top, meiner Meinung nach.
Ja, man muss halt sagen, zu seiner Verteidigung, wahrscheinlich werden die ein langes Interview geführt haben und die haben halt nur so eine Punchlines rausgenommen und die da reingeschnitten. Und ey, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das war halt, also wenn du jetzt hier mein Vater und Rolf Aldag und Co. und die Crew zusammensetzt mit einem Bierchen an die Theke, dann wird da auch mal so eine Quote fallen, weil das halt einfach so ist so. Aber es ist halt immer noch was anderes, so ein bisschen Locker-Room-Talk, das vielleicht mal zu denken oder zu sagen oder halt das irgendwie auch in dem Bewusstsein zu sagen, wo eine Kamera vor dir ist. Und das war halt teilweise auch Quatsch, ne? Also ich meine, 120, 130 km/h, die haben mir so getan, als wenn wir jede Abfahrt mit 130 km/h runterfahren. Also so ist jetzt ja auch nicht, ne? Oder auch nicht im Regen. Und ich weiß, welches Narrativ sie damit bedienen wollten, sozusagen dieses so, wie krass Profiradsport ist. Und das können wir beiden ja auch bestätigen, wenn du da im Feld bist und reinhalten musst im Sprint. Das ist sicherlich kein Spaß, aber es gibt ja auch die sogenannten Gentleman-Sprinter, wie es zum Beispiel André Greipel war, der dann auch mal vielleicht einmal kurz gebremst hat und seine Sprints trotzdem gewonnen hat. Und das fand ich ja dann immer sogar noch viel, viel cooler, als irgendwie so der Naysa Buhani zu sein, der Rambo. Das fand ich immer auch schon scheiße, das Image. Ja,
absolut. Also mein Freund ist ja in der Ole Doku nicht geworden.
Ja, das dachte ich mir. Aber ansonsten, wie fandest du es? Also ich hatte es ja letzte Woche schon so ein bisschen angeteased, dass ich es vor allen Dingen auch journalistisch gut aufgearbeitet finde und dass halt auch viele Stimmen, relevante Stimmen da zu Wort kommen und gute Quotes haben. Und ich muss wirklich sagen, Folge 4 hatte ich ja noch nicht gesehen. Die habe ich dann jetzt vor 2 Tagen geschaut. Ich finde, dass Ulle gut wegkommt und dass vor allen Dingen auch mal so eine, ja, es wird einfach mal eine Sicht oder seine Sicht geschildert und ich glaube, zum allerersten Mal seit 20, 25 Jahren haben Leute Verständnis für ihn und seine Situation. Und ich glaube, das hat die Doku gut geschafft und am allerbesten kommt Lance Armstrong weg.
Finde ich tatsächlich nett. Also ich finde Lance Armstrong, er hat halt genau das, was
ist der Held.
Ulle manchmal nett hat. Er ist halt total eloquent. Aber er sagt mir ein paar Mal zu oft Motherfucker und Fucking und was weiß ich was. Also er ist mir ein bisschen auch zu cool. Genau,
aber er kann halt entertainen
und er kann halt auch diese Sympathie ausstrahlen und er kommt auch auf jeden Fall gut weg. Grundsätzlich finde ich halt, merkt man so richtig oder habe ich so das Gefühl, dass Ulle so richtig darunter leidet, dass er das Gefühl hat, dass Deutschland, in Anführungsstrichen, weil Deutschland ja immer sozusagen thematisiert wird, ihm nie verziehen hat. Und ich glaube auch, dass das bestimmt irgendwie so der Fall ist und dass er halt für die meisten immer der Doper sein wird. Aber ich glaube halt, dass die Radsportwelt, weil er einfach, er hat ja trotzdem diesen Status, also diesen Ikonenstatus, den irgendwie kein anderer hat. Und deshalb glaube ich, dass Radsport Deutschland ihm ja trotzdem vergeben hat. Und das fände ich irgendwie so wichtig, dass er das weiß. Ich denke mir immer, ich habe mir immer am Ende so gedacht, ich will einfach, dass er irgendwie weiß, dass er trotzdem von allen genau willkommen ist und dass er trotzdem irgendwie willkommen. Von allen für alle ein Held ist. Also ich glaube, es wird trotzdem jeder, der diesen Podcast hört, möchte ich behaupten, und ich vor allem meine ganze Familie, glaube ich, wenn einer von uns Ulle treffen würde, wir würden sofort die Handys zücken für ein Selfie und die Stifte zücken für eine Unterschrift, weil er halt trotzdem, er ist halt Jan Ullrich. So. Und ich glaube, was ja auch gut rausgekommen ist, er ist halt ein Ausnahmesportler und genau, ein Ausnahmetalent gewesen. Ja. Das sagen sowohl seine Teamkollegen, das ist ja auch in vielen Büchern, die es gibt, beschrieben, dass halt einfach Ulle allein von der ganzen Statur her nochmal anders war als alle anderen. So.
Ich finde, selbst jetzt, wenn du so einfach mal schaust, wie wenn der da Alpe d'Huez und was weiß ich was für Berge hochgefahren ist, wenn du so nur mal auf die Beine achtest, also wirklich so auf den Unterkörper, was der dann teilweise für eine Trittfrequenz berghoch hat, wo das so locker aussieht, das habe ich jetzt als aktiver Profi nicht mal. Also wenn ich berghoch fahre, selbst wenn ich das wollen würde, so dieses Souplesse, weißt du, so dieses leichtfüßige Berghochfahren, dann schaffe ich das vielleicht mal auf Krampf eine Minute und dann sieht es nicht mal so schön aus, wie Ulle jetzt immer noch berghoch fährt, und dann schalte ich wieder zwei Gänge dicker und fahre wieder so meinen Stampferstil berghoch, sag ich mal. Und dann schaust du dir halt einfach so Ulle an, wie der so berghoch fährt im Sitzen, so kraftvoll und dynamisch, und dann denke ich mir schon so, ja, du siehst einfach, dass der irgendwie vom Körper, von der Anatomie und allem gemacht ist, um auf dem Rad zu sitzen und berghoch zu fahren. Und
genau, und das, was auch seine ehemaligen Teamkollegen erzählen, der kam ins Trainingslager, war noch unfit und ist von Tag zu Tag stärker geworden, auch wenn er gleichzeitig noch Gewicht gemacht hat, weil er und nichts gegessen hat im Vergleich zu den anderen. Da merkt man ja auch, und das sind ja nicht die Stories, die eben sich so entwickelt haben über die Jahre, sondern das sind ja wirklich die Stories, die man halt schon während seiner aktiven Zeit gehört hat. Ja. Deshalb glaube ich halt auch tatsächlich, dass da was dran ist, dass er halt einfach wirklich nochmal innerhalb dieser Bubble eben zu diesen herausstechenden Talenten gehört hat.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch schon mal, wir haben jetzt auch schon irgendwie das zweite oder dritte Mal in Folge über die Ulle-Doku gesprochen und über ihn. Ich muss sagen, mich hat die Doku sehr entertained. Ich glaube, egal ob man Radsport-Fan ist oder nicht, dass es gut investierte 4 Stunden sind, wenn man sich das anschaut, weil es einfach auch unabhängig von Radsport eine sehr interessante Geschichte ist, eine sehr menschliche Geschichte ist und mir Jan auch wirklich ganz, ganz oft leid tut einfach. Übrigens auch noch eine Kleinigkeit, die mich wahnsinnig gemacht hat, dass ganz viele auch aus seiner Familie, dass sie ihn Jan genannt haben, immer, als wenn er mit Doppel-A geschrieben wird. Ich habe mir gedacht so, der ist Jan Ullrich, der wird mit einem A geschrieben. Jan. Warum sagt er die ganze Zeit Jan? Also, okay, das ist jetzt richtig unsympathisch, aber das hat mich richtig wild gemacht. Das dazu. Aber ansonsten finde ich es wirklich eine richtig gute Doku, die man empfehlen kann, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat. Schaut sie euch wirklich an. Und deswegen reden wir ja auch im Podcast über ihn, deswegen war ich damals auch in München bei der Premiere, weil ich glaube, das wurde ja auch von seinem Manager, von Mike Baldinger am Ende gesagt, dass für Jan die öffentliche Wahrnehmung ist das eine, aber so wirklich wünscht er sich, in der Radsportwelt wieder willkommen zu sein, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Handreichen und das Umarmen von uns, zu sagen, ey, jeder hat seine Fehler gemacht in der Zeit, das ist uns allen klar, wir wissen, wie damals die Umstände waren. Und jeder hat aber auch, das ist ganz ehrlich meine Sicht, jeder hat aber auch, wenn man Fehler zugibt und darüber spricht, die Chance, ja, wieder zurückzukommen, in welcher Form auch immer, das muss man ja dann halt sehen, aber trotzdem einfach wieder Teil davon zu sein, bei einem Radrennen zu stehen, zuzuschauen zu dürfen und nicht irgendwie eine Persona non grata zu sein, finde ich einfach ganz wichtig, und das, glaube ich, können wir beiden so auch sagen, dass er da willkommen ist in der Radsportfamilie.
Ja, absolut. Und wir müssen auf jeden Fall eine Spoilerwarnung in die Folgenbeschreibung packen, würde ich sagen, für alle, die Doku noch nicht gesehen haben. Und für mich eine der absoluten Sieger dieser Doku, also für mich nämlich der Sympathieträger oder die Sympathieträgerin schlechthin, einfach seine Ex-Frau. Ich finde, die kommt sehr sympathisch rüber. Ja. Und man merkt halt auch einfach, wenn sie erzählt, wie viel die halt auch einfach gestemmt hat in der Zeit. Und ich glaube gerade...
ja, das ist richtig, das ist beeindruckend, ne? Das habe ich mir auch gedacht.
Mit
richtig
drei Kindern
krass.
Und einem Partner, der einfach eine richtig schwierige Lebensphase auch in der Öffentlichkeit durchmacht. Also die Frau, Hut ab, auf jeden Fall, da habe ich richtig krass Respekt und auch ein paar Mal richtig Gänsehaut bekommen, wenn die Sachen aus ihrem Leben erzählt hat. Und für mich halt das Witzige, weil manchmal hat Ulle halt diesen... diese Lache, wo man merkt, dass er mal an einem Tag irgendwie 70 Zigaretten oder wie viel? 700 Zigaretten? Ich weiß nicht. Weil er hat immer dieses so ein richtig fieses
dreckig.
Raucherlachen, dreckige so ein richtig Lache. Dreckiges Lachen. Ja. Das hat mich manchmal irritiert und für mich der seltsamste Moment der ganzen Doku, als er in Andorra den Anstieg hochfährt und an dem Typen vorbeifährt und sagt, hallo, I'm Jan Ulrich. Ja. Da habe ich mir so gedacht, diese Szene, man hätte das ja, ich meine, er unterhält sich ja da mit ihm über dieses Rennen, aber das hätte man so viel besser machen können mit irgendjemandem, der natürlich erkannt hätte, dass es Jan Ulrich ist und gesagt hätte, oh, Jan Ulrich, und dann hätten sie sich unterhalten, aber so dieses, der fährt an den Typen vorbei und sagt so, hi, Jan Ulrich, und der Typ so, aha, okay. Also das war so unangenehm.
Ja, aber das finde ich gerade so geil an der Szene, weil ich glaube, das beschreibt 1:1, wie halt Jan auch ist. Also es kam für einen von außen vielleicht gestellt rüber oder so komisch oder fremdscharmmäßig, aber ich glaube, also Ulle ist halt einfach so, manchmal auch so dieses komplett, das ist so kindlich, weißt du, ich meine, das wäre das,
so
was Oscar macht.
Ja.
Genau, nee, aber das wäre einfach was Oscar macht, der geht einfach auf meinen Sohn, der geht einfach auf irgendjemand Wildfremden zu und sagt ihm, schau mal hier mein Auto, weißt du, so was man halt als Erwachsener nicht machen würde, ne? Aber genauso ist diese Szene halt auch, so dieses so, hi, I'm Jan Ulrich und du denkst ja, was so, nee, das ist das jetzt gestellt, hat er das wirklich gemacht? Nee, das kann doch nicht sein. Aber genau das ist er irgendwie und das macht ihn halt auch voll aus, dass er das auch nicht irgendwie, du würdest ja so denken, hey, warum stellst du dich jetzt vor? Klar, man kennt dich ja, aber das fand ich auch eine grandiose Szene und ich kann auch sagen, in München war das auch die Stelle, wo die meisten Leute richtig gelacht haben. Da wurde richtig gelacht im Kinosaal. Und noch eine kleine Insight von der Premiere in München, wo du gesagt hast, die Heldin deiner Doku oder der Doku ist für dich die Sarah. Die habe ich auch seit meiner Kindheit, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und die kam auch sofort auf mich zu, hat mich umarmt, richtig herzlich, hat gefragt, wie es meinen Eltern geht. Also da kann ich auch nur sagen, 1:1, so wie sie da in der Doku rüberkam, war sie auch in echt. Und war auf jeden Fall bei der Premiere eine der herzlichsten Menschen, die mich da begrüßt habe, mit der ich mich unterhalten habe, wo ich mir auch dachte, krass, die ist wirklich sehr, sehr sympathisch.
Und natürlich auch sympathischer Dialekt, muss man sagen. Wenn wir noch eins weitergehen, ich habe nämlich noch was auf meinem Sheet stehen, weil wir gerade eben schon über deutsche Radsport-News gesprochen haben. Dein ehemaliger Trainer und sportlicher Leiter, Greg Henderson, geht zum deutschen...
Ja, stimmt.
Wechselt zum deutschen Radstall.
Ja, wenn da nicht André Greipel seine Finger im Spiel hatte.
Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, der André, wieder der alte Fuchs.
Das hab ich mir nämlich gedacht. Ich habe mir gedacht, warte mal. André hat damals Greg als Coach zu uns geholt, als Sprintcoach. Greg war ja auch lange mein Trainer. André weiß ich ja auch, im Hintergrund hat er überall seine Finger im Spiel und ist auch gut connected mit dem Team Sauerland. Und dachte ich so, 1:1. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich kann nur an die Jungs vom Team Sauerland sagen, Greg ist auf jeden Fall ein geiler Typ, war lange mein Trainer. Und genauso ein Mensch, wie ich ihn mag. Der arbeitet hart und ist sehr diszipliniert, aber der weiß halt eben auch mal, wenn man mal loslassen muss im Leben. Und wenn er loslässt, dann aber auch richtig. Und dann nimmt er aber auch die Leute mit um sich herum und macht Stimmung. Und das ist so ein Typ Mensch, den ich sehr mag. Von daher würde ich schon sagen, dass das Team Sauerland da echt einen guten Typen hat. Und eins kann ich auch sagen, so eine Motivationsansprache im Bus, wie Greg das damals gemacht hat, das hatte ich bisher noch nie wieder. Also wenn einer die Jungs motivieren kann im Bus und eine richtig geile Ansprache halten kann, um zu motivieren, dann ist es auch Greg. Also bin ich mal gespannt.
Ja, definitiv. Hast du denn noch irgendwas auf deinem Zettel stehen?
Ich hab
noch eine Zuhörerfrage, aber hau du doch erstmal raus, wenn du noch was hast.
Nee, mach doch erst die Zuhörerfrage. Ich habe nur noch 2-3 persönliche Sachen, aber die sind ganz gut, um die Folge zu beenden.
Also die Zuhörerfrage dreht sich eigentlich um die letzte Folge, wo du uns von dem Streit mit Leonie am Ende des Karnevalstages berichtet hast. Und die Frage war, ob du da bei diesem Streit eigentlich dein Barbie-Kostüm noch getragen hast.
Ja, ja, klar.
Also richtig.
Ich war eine wütende Barbie.
Sehr gut. Das ist natürlich ein sehr schönes Bild, das wir jetzt alle im Kopf gezeichnet bekommen haben
von dir. Mit einer Barbecue-Chicken-Pizza habe ich da wütend an meinem Tisch gesessen und habe da rumgewütet im Barbie-Kostüm.
Sehr gut.
Ja, viel witziger war eigentlich, als ich mich fertig gemacht habe und meine Mutter da war, weil meine Mutter ist, liebe Grüße Mama, nimm es nicht persönlich, ich glaube, meine Mutter ist die einzige Person auf dieser Welt, die pinken Lippenstift unironisch trägt. Und dementsprechend wusste ich halt, wenn ich als Barbie gehe, dann kann ich ihren Lippenstift benutzen. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe festgestellt, wie wahnsinnig schwer ordentlich Lippenstift drauf machen ist. Weil ich habe mir den irgendwie drauf geschmiert und dann hat man mir gesagt, so, jetzt musst du deine Lippen übereinander reiben. Das habe ich dann auch gemacht. Aber dann hatte ich einfach den Lippenstift in meinem kompletten Bart verschmiert. Und es sah einfach nur aus, als wenn ich wild rumgeknutscht hätte. Das zum Thema Lippenstift.
Tatsächlich ist auch die erste Erinnerung, die ich als Kind an deine Mutter habe, ist blauer Kajal.
Lippenstift.
Nee, blauer Kajal. Beim Radrennen Kajal. In Brühl, glaube ich.
Ja, ja, meine Mama war schon eine Stilikone.
Wann war das?
Meine Mama 98? Hat schon. Meiner Mama muss man wirklich sagen, die ist eine mutige Frau, was die für Outfits gerockt hat und wie sie die auch gerockt hat. Extravagant immer, aber die hat sich das getraut. Also wer sich fragt, wie kann man Barbie-Kostüm machen, das ist nix. Also mit meiner Mama, was die für Outfits gerockt hat in Paris. Ich habe letztens erst wieder so ein geiles Foto gesehen. Ich als kleiner Piefke, meine Mama hochtopierte Haare, grüner Lippenstift drauf, weil mein Papa das grüne Trikot gewonnen hat. Ey, das haben sich nicht viele getraut zu der Zeit. Das sah richtig, richtig geil aus. Ich habe eigentlich nur noch... Wollte ich gerade reden, dass jetzt, ich bin gerade sehr glücklich und traurig zugleich, weil glücklich auf der einen Seite, weil ich jetzt noch in der Sonne sitze und ein schönes Trainingslager hinter mir habe und ich mich sehr auf meinen 30. Geburtstag freue. Übermorgen werde ich 30 und dann am Freitagabend findet ja eine große Party statt in Köln. Und traurig bin ich deswegen, Tanja, weil diese Woche, ich weiß nicht, woher das kam, aber mich hat eine Absagenwelle für diesen Geburtstag erreicht. Das ist wirklich sehr, sehr traurig.
Haben alle Covid oder wie?
Das hat mich auch richtig runtergezogen, muss ich wirklich sagen. Also ja, viele haben Covid. Nils Polit kann man an der Stelle ja auch mal nennen. Das ist zum Beispiel eine Art der Ausrede, die ich nicht gelten lasse. Zum Beispiel, ja, ich habe morgen einen frühen Flug ins Trainingslager am Samstag früh. Ich will dann Freitag nicht so tief feiern. Ich gesagt habe, alles klar. Lappen bleibt Lappen. Ich fliege auch am Samstag ins Trainingslager. Junge, was ist mit dir? Das ist der neue Radsport, weißt du? Da wird freitags nicht mehr gefeiert, weil man sonntags den ersten Trainingstag hat.
Ja gut, aber man muss ihm, also ich glaube, würdest du um 8 den Abend beginnen oder um 7, dann würde der auf jeden Fall für 4 Stunden vorbeischauen. Aber da die Party um 10 startet, würde ich auch nicht unbedingt, also wenn ich morgens um 5 aufstehen müsste, würde ich auch nicht unbedingt vorbeikommen, glaube ich.
Ja, aber komm, wenn man gut befreundet ist, das macht man ja wohl für einen Freund. Sowas nämlich schon persönlich. Und es gibt noch so fadenscheinige Ausreden. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie viel wir jetzt am Ende werden. Aber das liegt schon ein bisschen schwer auf meinem Herzen. Ich bin dann auch, ich muss echt sagen, das ist vielleicht keine gute Eigenschaft von mir, aber ich nehme sowas schon mal echt persönlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich komme vielleicht spät, aber yes. Ich komme.
Ja, sehr gut.
Ich bin ja noch
gut,
auf der Klinikfeier, wie gesagt. Aber die geht ja um 5 schon los. Von dem
ja,
her.
Ja, 5 Stunden um 10 stehst du bei mir dann oder um 11.
Genau,
ist auch super.
Genau.
Aber weißt du, ich bin da, das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe meinen Geburtstag immer ja im Trainingslager gefeiert und jetzt habe ich einmal gesagt, ich feiere groß und auch großes Dankeschön an mein Team, dass ich da so eine Ausnahme bekommen habe, dass ich dann 2 Tage später anreisen darf, um eine große Geburtstagsfeier zu machen. Und ich kann es ja mal sagen, da waren 100 Leute wurden da eingeladen und ich glaube, eigentlich waren so 90 bis 100 Zusagen getroffen und ich glaube, wenn wir jetzt am Ende 50 noch sind, ist es viel. Also das hat mich diese Woche schon ganz schön beschäftigt. Sieht man vielleicht dann doch wieder, dass so weniger Freunde mehr sind. Weißt du, Tanja, so wie wir. Wir zwei sind so dicke, aber lieber so drei Freunde, auf die man sich so richtig verlassen kann, als so ein großer Freundeskreis, wo es so oberflächlich ist.
So nehme ich. Hauptsache die richtigen Leute so, in der eigenen Ecke.
So, genau. Und die richtigen Leute, die kommen ja auf jeden Fall noch. Deswegen werden wir da eine geile Party haben. Da freue ich mich drauf.
Ich habe auch schon mein Outfit gekauft hier in Girona.
Sehr gut, sehr gut. Ich auch. Ich habe, ich weiß oder ich vermute, was ich zum Geburtstag bekommen werde, weil ich ja so ein großer Fan von der David Beckham Doku war, glaube ich, dass ich einen 98er, 99er Beckham Trikot bekomme. Und in Mallorca gibt es so einen richtig geilen Laden in Palma, der hat sowohl Vintage Radtrikots und Hosen, aber auch Vintage-Fußballtrikots. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich sag mal, seit Sommer habe ich so einen sehr fußballinteressierten Freundeskreis. Und die haben mich irgendwie so auf den Trichter gebracht, dass ich so Oldschool-Vintage-Trikots, also so Fußballtrikots der 90er Jahre, bin ich großer Fan mittlerweile von und fange so, ich würde schon fast anfangen zu sagen, dass ich das anfange zu sammeln so ein bisschen. Und deswegen war ich in diesem Laden und habe mir da einen 98er Zinedine Zidane Trikot geholt von Juventus Turin mit der Nummer 21.
Habe ich da schon gesehen und, auf dem Foto von dir.
Boah, das habe ich mit Stolz getragen. Und da gab es zufällig auch eine Menü-Hose. Das heißt, ich habe eins und eins zusammengezählt, habe gedacht, wenn es da eine Menü-Hose gibt und ich noch ein Menü-Trikot vielleicht zum Geburtstag bekomme, dann könnte ich ja als David Beckham bei meiner Geburtstagsparty gehen.
Das ist natürlich,
ich bin mir nur noch
hast mit Lennart schon einen richtig großen Fan. Lennart ist ja seit Kindertagen an Manchester United Fan. Deshalb.
Ich gebe ihm Autogramm dann.
Da wird er sich bestimmt sehr freuen.
Auf die Stirn.
Was ich auf jeden Fall richtiges Commitment fände, wenn du aber auch noch so ein richtige 90er Jahre Bärtchen tragen würdest oder einfach auch so die Augenbrauen. Ich habe nämlich auch so gedacht, eigentlich war ja so Frauen-Augenbrauen richtig schmal gezupft. Und wenn man so richtig Commitment zeigen würde für diese Party, dann würde man einfach riskieren, dass danach die Augenbrauen nie mehr so wachsen wie davor. Aber richtig, richtig schmal zupfen und dann einfach noch so wochenlang die Nachwirkungen dieser Party mit sich rumtragen. Aber ich habe nicht so viel Commitment, ich sag's jetzt schon mal.
Ja, ich bin auch gespannt auf die Outfits kann man ja sagen, Motto-Party ist 90er, das wird cool. Du hast auch recht mit Augenbrauen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, welchen David Beckham Haarlook ich tragen werde. Ob den Iro oder Zöpfchen und hinten so die Haare lang lassen. Mal schauen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mir auch, wie du gerade sagst, augenbrauentechnisch, ob ich mir so zwei Streifen in meine Augenbrauen reinrasiere. Also so, das war ja auch cool damals.
Ja, ich muss halt sagen.
Das ist halt cool für 5 Stunden und am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, denke ich mir, Alter, was ist das denn?
Exakt. Und ich muss auch sagen, was ein bisschen schwierig ist an der 90er-Party, tatsächlich ist, glaube ich, vieles, was wir als 90er einstufen, eigentlich Anfang 2000er. Weil ich meine, für dich als Jahrgang haben die 90er ja faktisch nicht mehr wirklich stattgefunden. Da war es einfach noch viel zu klein. Und so richtig ist man eigentlich durch die anfänglichen 2000er geprägt. Deshalb, ich glaube eigentlich, dass ganz viele eher mit 2000er-Outfits kommen werden als mit 90er-Outfits. Meine Theorie.
Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Liebe Grüße an Fabi, der diesen Podcast hier cuttet und heute zu meiner Party abgesagt hat. Liebe Grüße, Fabi. Ich würde mal sagen, überleg dir das nochmal oder du verpasst die Party des Jahrhunderts.
Ich wollte gerade sagen, Fabi, komm jetzt.
Ansonsten, wenn irgendjemand nächstes Jahr meinen Podcast cutten will, nein, Spaß, Fabi, dir verzeih ich. Aber das wär's von meiner Seite aus. Wir hören uns das nächste Mal aus Girona, aus dem Trainingslager. Dann tauschen wir Positionen. Dann bin ich in Girona und du bist.
Ich bin wieder im Alltag. Ich bin wieder im Alltag, ganz normal.
Tanja aus dem 24-Stunden-Dienst.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt im Dezember viele 24-Stunden-Dienste sehr kompakt, weil das Problem ist ja immer, wenn man Urlaub nimmt, dann bleiben weniger Wochen, um die 24-Stunden-Dienste zu verteilen. Das heißt, die Frequenz steigt. Das ist auch, das wird auch im März wahrscheinlich, da habe ich nämlich 3 Wochen Urlaub, wird mich richtig, wie sagt man da?
Aus dem Leben ficken.
Kalt erwischen, weil ich dann wahrscheinlich in einer Woche irgendwie 3-4 Dienste unterkriegen muss. Naja, wird schon werden, ne?
Naja, so ist das, Tanja. Weißt du, du hast da so ein bisschen dein Brot zu knabbern und ich habe hier mein Wasser zu trinken. So ist es halt im Leben, weißt du, jeder macht so seins.
So ist es.
Und ist einfach so ein Spruch von mir. So ist es halt, das Leben. Deswegen, ich hoffe, wir haben euch gut entertained in dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr das gerade hört, ob auf der Rolle, ob auf dem Rad im Schnee, ob ihr gerade im Süden im Trainingslager seid oder vielleicht einfach im Bett liegt, die Beine hoch, euch die Beine massieren lasst. Ich weiß nicht, vielleicht rasiert ihr euch auch gerade die Beine.
Oder die Augenbrauen.
Halt so macht. Oder die Augenbrauen. Das war mal wieder Parallelwelten, Tanja und Rick. Vielen Dank dir, Tanja. Es war ein schönes Gespräch und liebe Grüße nach Girona. Wir sehen uns am Freitag bei der Party.
Finde ich auch. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, ist so ein Spruch von mir, falls wir doch irgendwann mal Podcast-Merch machen sollten, dann bin ich immer noch für ein T-Shirt, auf dem draufsteht, what you have, that you have, Rick Zabel. Liebe Grüße.
What you have, that you have.
Und bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.
Kleiner Podcast-Tipp am Ende noch, Felix Lobrecht bei Hotel Matze. Habe ich gestern im Training gehört, kann man sich gut anhören. Tschüss.
Hat mir mein Papa auch zugeschickt gestern. Tschüss.
Ja, du bist ja auch Felix Lobrecht Fangirl.
Ja, der ersten Stunde.
Tschüss.